herzlich willkommen bei Essenz fürs Ohr. Wir starten in das Frühjahr und manche haben mit Frühjahrsmüdigkeit zu tun und darauf gibt es viele gute Antworten, was man dagegen tun kann. Und neben mir ist heute eine ganz kompetente Gesprächspartnerin, die ich dafür auserwählt habe. Mein Name ist Heike Niemeyer. Die meisten, die diesen Podcast kennen, kennen mich schon, kennen Essenz schon und heute wollen wir das Thema noch ein bisschen erweitern. Neben mir sitzt die Katharina Gewicke und es ist schön, dass du mich hier in eure heiligen Hallen eingeladen hast.
Ja, schön, dass du hier bist, Heike. Ich freue mich sehr.
Es war windig auf dem Weg hierher und wer eure Adresse googelt und unsere Adresse googelt, weiß, dass es, ich weiß nicht, sind es ein ganzer Kilometer zwischen eurem Büro und unserem?
Ja, wenn überhaupt, ne?
Ja, nur
auf
das.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Strecke an der Alster entlang.
Ja, genau. Also ganz herrlich zum Radeln und ich habe mir heute bei dem Sonnenschein auch gedacht, oh, ich fahre auf jeden Fall direkt an der Alster. Es gab aber, wir wissen es, in Hamburg ist immer ein bisschen steife Brise. Für dich als Nordlicht gar nicht so wild. Kathi, du bist Nordlicht durch und durch und unsere Wege haben sich früh gekreuzt, als du bei Norsan angefangen hast. Da werden wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und bevor wir überhaupt in Medias Res gehen, wollen wir natürlich damit starten, dass wir hier im Schnack und Snack immer über diese auch reden, nämlich über die Snacks. Und erzähl mal aus dem Nähkästchen, was ist dein Lieblingssnack?
Also zumindest generell sage ich immer gerne, wenn ich mich auf ein Lebensmittel für immer festlegen würde,
ja,
dann wäre es tatsächlich Mandelmus.
Tatsächlich?
Ich liebe Mandelmus und ich esse es im Grunde genommen täglich, wenn ich kann. Weil es so teuer ist, bereite ich es auch selber zu, damit es ökonomisch etwas
ja,
tragbarer wird. Also tatsächlich in diesem Sinne ansonsten unterwegs, wo das natürlich nicht so praktisch ist, auch einfach geröstete Nüsse. Tatsächlich einfach so Natur ohne Salz und so mag ich sehr, sehr gerne.
Wir setzen auch Mandelmus immer wieder in den Rezepten ein und haben festgestellt, dass das braune Mandelmus, also wo so ein bisschen Schale mit vermust worden ist, eigentlich viel intensiver ist. Ist das auch dein Lieberes?
Ja. Ja. Also ich kaufe Biomandeln, dann röste ich die im Ofen und dann habe ich so eine Küchenmaschine, wo die dann in größeren Chargen verarbeitet werden.
Ja. Und wo kommt es dann bei dir rein? Oder isst du es, also löffelst du das pur?
Oder im Zweifel löffel ich das auch mal. Aber es kommt eigentlich immer auf jeden Fall bei meinem Frühstück rüber. Also unter der Woche so esse ich meist irgendwas wie Quark oder mal einen grünen Smoothie oder einen Joghurt oder so. Und da kommt es dann oben am Ende mit drüber als Topping. Aber am Wochenende, wenn es auch mal ein Brot oder auch mal ein Croissant gibt, dann wird das da auch aufgeschmiert.
Ah, okay. Was ich kann das auch so gut nachempfinden mit dem Mandelmus. Was ich total lecker finde, ist, wenn man da eine Apfelspalte oder so reindippt.
Ne? Oder Datteln.
Ah, oh.
Der ganz besondere Snack.
Ja, das ist dann ja wie eine richtig hochwertige Süßigkeit, ne?
Ja.
Darf man schon so sagen. Mandeln. Dann gibt es sicherlich Lebensmittel, die dir so gar nicht in die Tüte kommen. Was ist das?
Ja, bei Snack habe ich überlegt, also was ich mir wirklich nie im Leben kaufen oder essen würde, ist sowas wie so Beefy oder so. Also da hatte ich mal jemanden in meinem Leben, der dann das so an der Tankstelle sich irgendwie im Zweifel mal geholt hat.
Das nicht.
Das mag ich einfach gar nicht.
Ja, okay. Also so auch aus ökologischer Sicht? Oder
nee, es schmeckt mir einfach wirklich überhaupt nicht. Also ja, das wäre auch nochmal ein Aspekt, aber tatsächlich so Wurst mochte ich noch nie in meinem Leben.
Okay. Nee. Und isst du denn Fleisch?
Ja, das schon.
Ja.
Aber irgendwie diese Würstchen und Wurstwaren generell haben es mir nicht angetan.
Das kann ich mir vorstellen. Du bist ja Berufskollegin auch, du bist auch Ökotrophologin, aber was ich eben herausgehört habe und da bin ich, also ich staune und finde das total toll. Du hast, bevor du den Bachelor in Ökotrophologie gemacht hast, schon hast du Energie- und Umweltmanagement studiert und auch einen Bachelor.
Ja. Ja,
Wahnsinn. Da kommt daher so ein bisschen so ein Öko-Denken auch oder ist das in dem Studium gar nicht Energie- und Umweltmanagement?
Doch, also da geht es schon vorwiegend wirklich um die erneuerbaren Energien und wie man die eben in die Systeme bringen kann und so. Also das absolut. Ich würde sagen, das Denken hatte ich wahrscheinlich vorher schon oder den Ansatz, dass das eben natürlich erstrebenswert ist. Aber klar ist man dadurch das Studium auch nochmal sensibilisiert worden und habe ich dadurch natürlich auch so ein bisschen technisches Verständnis vielleicht manchmal oder so ein bisschen ja, so eine Herangehensweise von dem her. Also ich kenne mich auch mit Excel-Tabellen ganz gut aus.
Und mit Maschinen vielleicht auch? Also,
na, das weniger. Okay. Also es ging da wirklich eher so um die Systemsicht. Klar hat man auch Elektrotechnik irgendwie als Vorlesung gehabt oder so, aber das war jetzt nicht unbedingt meine Passion. Also mehr das generelle Denken, wie können wir diese Technologien eben in die Gesellschaft, in den Strommarkt bringen, wie kann man das umsetzen, dass es auch preislich attraktiv ist. Also
ja, Themen. Heißes Thema gerade, da wärst du wahrscheinlich genauso erfolgreich wie in dem, was du jetzt machst. Und dann hast du ja nicht nur den Bachelor in der Ökotrophologie gemacht, sondern auch noch den Master in auch einer Stadt, die ganz groß ist, in Andersdenken, das ist Münster.
Ne? Ja, das stimmt.
Und was ist nach Münster passiert? Bist du dann gleich wieder zurück nach Hamburg gekommen?
Dann bin ich tatsächlich direkt wieder zurück nach Hamburg gekommen, weil ich hier ein Jobangebot hatte. Mhm. Und ich habe während meines Studiums schon bei Noisan angefangen zu arbeiten im Bereich Omega-3-Fettsäuren und war dort Werkstudentin und habe das auch aus Münster dann so weitergemacht und hatte dann da aber eben die Möglichkeit, Vollzeit einzusteigen und bin deswegen dann zurück nach Hamburg gekommen.
Ja. Ja. Und da haben sich unsere Wege gekreuzt. Nochmal zur Ökotrophologie. Wolltest du denn immer Ökotrophologin werden oder wolltest du auch eigentlich mit dem Energie- und Umweltmanagement-Studium was ganz anderes eigentlich werden?
Ja, also daran ist ja fast schon so ein bisschen erkennbar, dass ich es vielleicht gar nicht so genau wusste. Genau. Also irgendwann im Verlauf der Schule hatte ich mal an so einem Berufsorientierungsprojekt teilgenommen. Da kam irgendwie heraus, haben wir so ganz tolle Mindmaps und so gemacht, dass ich vielleicht Innenarchitektur studieren sollte. Ich begeistere mich auch total für Design und Inneneinrichtung, aber ich war so ein bisschen skeptisch, ob ich da kreativ genug für bin und bin deswegen wieder davon abgekommen. Dann wusste ich nach der Schule halt nicht so genau, bin dann erstmal ins Ausland, kam wieder, wusste es immer noch nicht so genau. Aber Naturwissenschaften hat mir eigentlich immer gelegen und ich glaube, meine Mutter tatsächlich kam mit diesem Studiengang in Flensburg um die Ecke mit dem Energie- und Umweltmanagement und das hörte sich erstmal nach einer tollen Sache an, einfach inhaltlich gesehen, nach etwas Sinnvollem. Wie gesagt, es lag mir irgendwie auch dieser Bereich. Dann habe ich gesagt, gut, ich fange das einfach mal an. Aber ich hatte da noch nicht so die Vision, in welchen Bereich ich dann darin eigentlich gehen möchte und hatte so die Annahme oder die Hoffnung in dem Sinne, na, auf dem Weg wird sich so ein Bereich auftun, wo man sagt, so, und das ist jetzt genau meiner. Und dann war ich mit dem Bachelor fertig, auch inklusive einem längeren Praktikum, also durchaus auch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt und habe dann überlegt, einen Master in dem Bereich zu machen, aber habe dann so gemerkt, dieser Bereich hat sich für mich gar nicht aufgetan. Also ich war trotzdem irgendwo gut darin, habe auch einen ordentlichen Abschluss gemacht, aber das war einfach nicht so meine Passion. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt aus der Schule käme, was würde ich denn jetzt entscheiden? Mhm. Und da ist so dieses Thema Ernährung für mich rausgekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich muss dem jetzt einmal eine Chance geben, selbst wenn ich im halben Jahr sage, ah nee, komm, das war jetzt irgendwie eine Idee, aber eigentlich ist das andere doch, war ich da ganz richtig, dann ist das ja auch okay. Und habe mich dann beworben und bin angenommen worden und saß in der ersten Vorlesung und dachte, ja, Mist, ich muss noch einen Bachelor machen.
Ist und, ganz nett.
Ja, war erstmal auch nicht so auf offene Ohren und Begeisterung gestoßen so in der Familie, aber habe einfach gesagt, ich muss das jetzt für mich ausprobieren und die haben dann doch auch recht schnell gemerkt, wie begeistert ich dann auf einmal dabei war und das habe ich auch bis heute und bin auch ja unglaublich dankbar, dass ich das so gemacht habe.
Ja, das ist auch ein Feld, die Ökotrophologie, wo man alles und nichts machen kann. Ne? Und wenn man dann seinen Bereich gefunden hat, dann ist es ganz toll. Wolltest du denn, und jetzt springe ich ein ganz, ganz großes Stück, wolltest du denn auch immer schon Geschäftsführerin eines Startups werden? Also heute sitzen wir hier bei Nadara, ihr seid ein Startup und du bist die Geschäftsführung dieser Unternehmung. War das in deiner Vorstellung auch schon dabei?
Nein, gar nicht. Ja. Also nee, in das Studium der Ökotrophologie bin ich eher reingegangen mit der Vorstellung, wirklich auch beratend in der Ernährungsberatung tätig zu sein. Habe da auch den entsprechenden Schwerpunkt gewählt und dann ja auch einen Master in dem Bereich Ernährung und Gesundheit. Und dann ist so das Leben dazwischen gekommen. Also ich habe dann hier in Hamburg, war ich mal bei so einer Netzwerkveranstaltung von dem Berufsverband und habe da eben das Nausanöl, damals hieß es noch ein bisschen anders, kennengelernt und auch meine ehemalige Kollegin, mit der ich dann 8 Jahre zusammengearbeitet habe, dort kennengelernt. Und es hat mich irgendwie angesprochen, weil es auch letztlich so Inhalte aus dem Studium irgendwo aufgegriffen hat und einfach irgendwie Sinn gemacht hat in dem Moment in meinem Kopf. Und dann habe ich danach ein bisschen mit ihr gesprochen und sie sagte, sie könnte eigentlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Und ich habe gefühlt schon immer nebenbei ein bisschen gearbeitet, also auch in der Schule, und dachte mir, naja, ein bisschen inhaltlich arbeiten und noch Geld verdienen, das ist ja Win-Win. Und ja, habe dann angefangen, so ein bisschen Kongressnacharbeiten zu machen und dann später auch auf Kongresse zu gehen mit ihr und da die Fachberatung eben für die Therapeuten zu machen. Und ja, so bin ich da in den Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder Nährstoffe rein geschlittert. Hätte auch niemals gedacht, dass ich mal im Vertrieb lande, was es letztendlich war, wobei ich das für mich immer so als Fachberatung eher definiert habe. Und ja, und dann war ich einmal in diesem Themenbereich und dann hat sich mir vor einem Jahr die Möglichkeit eröffnet, eben auch mich jetzt neben Omega 3 mit weiteren Nährstoffen zu beschäftigen. Und ja, jetzt bin ich hier Geschäftsführerin.
Ja, und das ist wirklich toll, das alles so mit zu beobachten, wie dein Weg so geht, weil das, mich wundert das alles nicht, ich sag's mal so. Wie sieht dein Alltag heute bei Nadara aus? Also seid ihr immer am Entwickeln neuer Produkte? Seid ihr am... Was macht ihr? Was machst du erst einmal? Ja. Denn ihr seid ja jetzt schon ein Team, wachst stetig, aber wie sieht dein Alltag aus?
Ja, sehr vielfältig, weil ich mich letztlich mit allen Themen, die wir irgendwie haben, irgendwo beschäftige. Genau, ich habe zwei Kolleginnen, die einerseits Produktmanagement und Produktentwicklung hauptsächlich vorantreiben und die andere ist im Bereich Marketing tätig. Also da haben sie natürlich ihre Schwerpunkte. Trotzdem bin ich da natürlich auch Sparring-Partnerin und wir treffen da auch natürlich viele Entscheidungen gemeinsam. Die beiden übernehmen aktuell auch einen Großteil unseres Kundenservice, aber trotzdem bin ich da natürlich auch immer mal involviert. Bei mir liegt hauptsächlich eben noch die vertrieblichen Aktivitäten, also auf Kongresse zu gehen, unsere Online-Seminare zu organisieren oder eben auch proaktiv dann Dozenten zu kontaktieren und ähnliche Netzwerkkontakte sozusagen. Aber ich mache auch alles drumherum. Ich beschäftige mich auch damit, welche Steuernummern wir brauchen, um Produkte in die Schweiz zu schicken.
Oder die Reiseabteilung.
Ja, ich buche auch Hotels.
Vertragswesen.
Ja, und auch die Webseite zum Beispiel. Da haben wir natürlich schon jemanden, der das grundsätzlich technisch aufbaut, aber wir müssen uns ja auch Gedanken machen, was wir da möchten, und wir pflegen da auch vieles selber ein. Also habe ich auch eine neue Passion für mich gelernt. Das ist so schön 1 und 0. Man pruckelt irgendwas und drückt auf Testen und entweder es funktioniert oder halt auch nicht. Das ist so schön wie die Mathematik. Entweder man hat das komplett richtig oder man muss irgendwo noch einen Fehler finden.
Ja.
Also auch dafür kann ich mich begeistern und ich weiß einfach mittlerweile von mir selber auch, dass ich irgendwie immer so ein bisschen was Neues brauche. Also so eine Weiterentwicklung, immer mal wieder neue Themen. Und da sind natürlich auch Themen dabei, wo ich wahrscheinlich in 2, 3 Jahren sage, boah, nimm die mir bloß ab, da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Aber einfach, ja, sich immer wieder mit neuen Dingen auch auseinanderzusetzen, das gefällt mir ja.
Ja, das hat man mir mal mitgegeben, dass das eigentlich auch die Idee des Unternehmertums ist. Man unternimmt ja etwas und wenn es gut läuft, dann macht man weiter, und wenn es nicht gut läuft, dann legt man das zur Seite und sagt, entweder ist der Zeitpunkt noch nicht der richtige oder es hat auch wirklich gar keinen Sinn, dass der Markt auch gar nicht danach ruft oder ähnliches. Ja, und dann braucht man so ein Produkt oder was auch immer man vertreibt. Es geht ja auch über Beratung oder Sonstiges genauso. Nadara steht ja für ganz hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt bist du Ökotrophologin, Kathi, und gehörst sicher damit zum Team Lebensmittel, oder?
Ja,
wie passt das für dich zusammen, Nahrungsergänzungsmittel und eigentlich Team Lebensmittel?
Ich bin auf jeden Fall Team Lebensmittel und das versuchen wir mit Nadara auch auf jeden Fall zu vermitteln und zu kommunizieren, dass eben jetzt natürlich nicht einfach nur Nährstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln angenommen werden können und dann reicht das irgendwie in irgendeiner Form aus. Aber ich hatte ja schon erwähnt, das mit dem Thema Omega-3, dass ich da damals saß, als mir dieses Öl da so vorgestellt wurde, dass ich dachte, naja, es ist eigentlich schon das, was ich auch im Studium irgendwo gelernt habe. Da hat ein Professor immer eben gesagt, es gibt ja verschiedene Omega-3-Fettsäuren und die pflanzliche, die wir zum Beispiel aus Leinsamen bekommen, die ALA, wird eben nicht effektiv in EPA und DHA umgewandelt und wir müssen schon regelmäßig den Fisch essen. Und dann saß ich dann und dachte, ja, ich habe das alles theoretisch gelernt. Ich mache das aber nicht. Also ich habe einfach nicht ein, zweimal die Woche Fisch gegessen. Mache ich auch heutzutage nicht. Nicht, weil ich den nicht mag, aber das passiert in meinem Alltag einfach nicht. Und deswegen habe ich mich dann doch irgendwie mehr auf diesen Bereich geöffnet. Und ja, es gibt ja wiederum, also die Ernährung ist immer die Basis und muss immer die Basis sein. Die sollte man sich als erstes anschauen und ohne da irgendwie auch zu optimieren und sich einfach grundlegend erstmal vielfältig und möglichst natürlich zu ernähren, ist einfach die Basis. Aber es gibt eben durchaus ja besondere Gründe, wo Nährstoffpräparate einfach Sinn machen können. Also wie jetzt mit dem Fisch, wenn man den Fisch einfach eben nicht isst, einfach nur weil man ihn nicht mag oder sich vegan zum Beispiel ernährt, gibt es eben manche Nährstoffe, die einem dann einfach in der Ernährung fehlen.
Und selbst wenn man Fisch isst, isst man ja nicht immer den Omega-3-Fettsäurereichen. Genau. Und selbst wenn man den sich auswählt, nach den Haltungsbedingungen ist gerade der Lachs ja sehr in Verruf geraten, überhaupt noch die Mengen Omega-3 zu haben, die wir vermuten oder mal vielleicht auch tatsächlich da drin waren, aber heute nicht mehr unter den Haltungsbedingungen.
Absolut, genau.
Und das ist, das war für mich auch so der Eye-Opener, als ich damals mich mit dem Thema mehr und mehr beschäftigte. Und ich habe dann erstmal so einen Test gemacht, habe geguckt, ich muss doch aber als Norddeutsche, weißt du, du bist ja dann auch so ein bisschen stolz und dir wird auch gesagt, du isst Fisch, ja, esse ich Fisch? Und ich, na, ich ja nicht, ich habe doch keinen Mangel, ja. Genau.
Ich war welchen dann, Index hattest du?
Also er war gar nicht so übel, aber er war unter den 8, aber ich war bei 7,1 oder so und dachte, das ist... Da packt es dann aber so mein Ehrgeiz und dann denke ich, nee, ich möchte mindestens über den 8% sein, dass man von einem angemessenen Haushalt spricht. Und dann, ja, und dann griff ich auch, obwohl auch Team-Lebensmittel, auch mal zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und da ist sicherlich viel drinnen. Also du sagst schon, packt. Also es gleicht eine schlechte Ernährung nicht aus. Also man braucht schon eine gute Lebensmittel. Dann ist ja eigentlich die Frage, wie gut ist Deutschland eigentlich versorgt? Denn, also weiß man das überhaupt? Die letzte Verzehrstudie, die nationale Verzehrstudie ist ja aus 2008. Also das sind jetzt fast 20 Jahre, ich runde jetzt ein bisschen auf, also 17 Jahre her. Da hat sich doch was getan. Weiß man, wie Deutschland versorgt ist?
Also da hat sich sicher was getan und selbst wenn man dort reinschaut, ist auch da ja schon bei vielen Nährstoffen erkennbar gewesen, dass Defizite bestehen dürften, weil man muss natürlich auch wissen, in der nationalen Verzehrstudie wird ja gefragt, wie ernährst du dich? Also es wird ja erhoben, welche Lebensmittel werden gegessen und dann wird ausgewertet anhand von Durchschnittswerten, wie viele Nährstoffe da ungefähr dann eben drin gewesen sein dürften. Und beispielsweise bei der Vitamin-D-Zufuhr, insbesondere zum Beispiel auch bei den älteren Personen, hatte ich jetzt nochmal nachgeguckt, war nur ungefähr ein Viertel der Personen, die überhaupt die empfohlene Menge erreicht haben. Und eben auch viele andere Bereiche. Deswegen ist es de facto lange her. Wir hatten auch schon nochmal drüber gesprochen, dass hoffentlich demnächst nochmal neuere Daten auch veröffentlicht werden. Ich hatte auch nochmal nachgeguckt, es gibt schon von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch so einen Ernährungsbericht aus 24 tatsächlich, also aus dem letzten Jahr. Der war jetzt insgesamt nicht ganz so detailliert wie die nationale Verzehrstudie, aber die hatten zum Beispiel auch mal nach unterschiedlichen sozialen Gruppen geschaut und beispielsweise beim Vitamin D empfehlen sie eben 20 Mikrogramm am Tag, wobei diese drei Gruppen, die da unterschieden wurden, gerade mal bei 3 lagen, also wirklich meilenweit von der Empfehlung entfernt. Und was ich noch interessant fand, die Gruppe mit dem höchsten Einkommen, also wurde das eben aufgeschlüsselt, die hatte sogar noch eine etwas schlechtere Aufnahme. Also es ist auch gar nicht unbedingt dort anzunehmen, dass jetzt im Schnitt besser gebildete Personen sich da besser versorgen oder so, sondern das betraf da wirklich alle Gruppen.
Das Interessante ist ja auch, dass nur weil wir es aufgenommen haben, also gegessen haben, verzehrt haben, ja noch lange nicht im System ankommt. Absolut. Also das muss ja noch durch den Magen, das muss durch den Darm, das muss im Blut gut verarbeitet, also aufgenommen werden, dann irgendwie transportiert werden. Da sind so viele Hürden, die ein so ein kleiner Nährstoff meistern muss, um dann letztlich im System, also in den Zellen, in den Zielzellen zu wirken. Ja. Ist ja, also eine reine Verzehrstudie
ist eben nur, also kann uns natürlich eine gute Orientierung geben, aber idealer wäre es natürlich, wir würden wirklich laborbasierte Studien machen, wo wir Nährstoffspiegel bei den Menschen messen, weil ja, wir ja auch nie wissen, sind die Menschen gesund, nehmen sie Medikamente ein, die eventuell einen höheren Nährstoffverbrauch verursachen und ähnliches. Da gibt es auch Anstrengungen, also auch leider aus 2008 bis 2011 eine Studie, aber die DEX-Studie, die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland vom Robert-Koch-Institut, die dort tatsächlich mal für ein paar Nährstoffe auch die Spiegel gemessen haben. Ich nehme jetzt mal, weil es dann vergleichbar ist.
Warte mal ganz kurz, Spiegel gemessen, erklär das mal, was meinst du damit?
Also dem Blut abgenommen und dann tatsächlich geguckt, eben im Blut, wie hoch ist jetzt der, ja, der Spiegel dieses Nährstoffes, also beispielsweise beim Vitamin D. Und da hatten die eben rausgefunden oder beobachtet, dass ein Drittel ungefähr mangelhaft versorgt ist und nochmal ein Drittel suboptimal und die restlichen 40% ungefähr ausreichend. Wobei, auch da muss man natürlich nochmal hinterfragen oder gucken, was bedeutet denn für die eigentlich ausreichend. Das war in dem Fall jetzt 20 Nanogramm pro Milliliter. Sagt jetzt nicht jedem unbedingt etwas, aber von der Einschätzung her wäre das so gerade eben gut versorgt, also gerade eben am Mangel vorbei. Aber die Frage ist ja, wollen wir gerade eben so okay gut versorgt sein oder wollen wir optimal versorgt sein? Und da wäre man da halt eben immer noch ein ganzes Stück von entfernt. Mhm. Also ja, auch die Studie, wie gesagt, ist schon älter und auch nicht umfassend von den Daten, zumindest die ich jetzt so gefunden hatte in dem Rahmen. Wir bräuchten wirklich repräsentative Messungen und ja, mal schauen.
Um für die Bevölkerung tatsächlich mal Empfehlungen rauszugeben, das ist ja genau das. Mhm. So Studien können ja immer nur, also Bevölkerung Durchschnitte abgeben, der Einzelne fällt ja vollkommen durchs Raster. Also wie gut bist du versorgt, ich versorgt. Ne? Das sagt mir ja nichts, ob Deutschland gut versorgt ist. Und das ist ja auch nochmal. Du, ich muss jetzt mal was Kritisches auch sagen, weil die Kritik ist ja, einerseits hast du ja eben schon gesagt, dass eine schlechte Ernährung damit nicht ausgeglichen werden kann. Eine andere Kritik ist ja aber auch, dass weiter die gar nicht richtig aufgenommen werden können, die Nahrungsergänzungsmittel. Was hältst du von so einer Kritik? Stimmt das?
Das kann durchaus stimmen.
Wovon hängt das?
Also das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also einmal die Beschaffenheit, sage ich mal, des Nährstoffes. Also beispielsweise, um nochmal zum Beispiel Omega-3 zu kommen, habe ich ein natürliches Triglycerid oder habe ich ein Konzentrat? Oder bei Mineralstoffen beispielsweise habe ich eine organische Verbindung oder eine anorganische Verbindung. Auch die Dosierung ist entscheidend. Also wenn ich 20 Mikrogramm brauche beim Vitamin D, wie da von der DG empfohlen, und nur 3 aufnehme, dann habe ich dadurch natürlich keinen Effekt. Das heißt, ich muss mir natürlich auch anschauen, wie viel ist in dem Präparat tatsächlich drin, damit es auch wirken kann. Und es gibt ja auch nach meiner Beobachtung immer mehr solche Kombipräparate am Markt, die aus gewissen Aspekten auf jeden Fall Sinn machen.
Meinst du Kombi verschiedenste Vitamine oder verschiedenste Mineralstoffe oder gar beides in einem Präparat?
Genau, sowohl als auch.
So all inclusive, eine Kapsel, alles drin?
Ja, genau. Also es gibt aus meiner Sicht so zwei Klassen von Kombinationspräparaten. Einmal welche, die einfach verschiedene Nährstoffe kombinieren, um eine gezielte Thematik anzugehen, also vielleicht eine bestimmte Erkrankung oder ein bestimmtes Symptombild. Und dann gibt es natürlich nochmal ja, so einen aktuellen Trend, wirklich so ein All-in-One, wo so vermittelt wird, da ist alles drin, was ich am Tag irgendwie brauche und wenn ich das trinke oder die Kapsel nehme oder so, dann habe ich eben wirklich einmal so alles abgedeckt.
Genau. Darf ich noch einmal nachfragen? Bei dem ersten Beispiel meinst du wahrscheinlich sowas wie Zink plus Vitamin C, die da so, um Erkältung gegenzuwirken.
Zum Beispiel.
Ja, also was man ja häufig sieht oder was haben wir jetzt, Vitamin D und Vitamin K zusammen.
Sowas, genau. Das sind ja noch überschaubare Kombinationen. Mhm. Ne? Aber zum Beispiel, was ja durchaus auch schon lange am Markt ist, Präparate für die Schwangerschaft zum Beispiel. Ne? Da sind ja durchaus auch mal 6 bis 8 verschiedene Nährstoffe oder so enthalten. Und da muss man schon ein bisschen schauen und Bescheid wissen im Zweifel, was Sinn macht, weil die unterschiedlichen Nährstoffe, das ist ja eben berechtigt gesagt, ne, wird es dann auch aufgenommen, werden ja auch mit unterschiedlichen Mechanismen in den Körper resorbiert. Wir haben zum Beispiel wasserlösliche Stoffe wie Vitamin C oder die B-Vitamine. Wir haben aber auch fettlösliche Substanzen wie zum Beispiel das Vitamin D oder auch so Polyphenole wie zum Beispiel Kurkumin aus der Kurkuma, was viel im antientzündlichen Bereich auch genutzt wird. Und naja, es macht wenig Sinn, die in eine Kapsel zu stecken. Das heißt jetzt nicht, dass dann gar nichts mehr aufgenommen wird, aber wir versuchen zumindest immer zu schauen, wirklich das Optimum auch aus dem rauszuholen und die Nährstoffe dann eben auch aufzuteilen. Also, dass man die Nährstoffe, die eher wasserlöslich sind und die man eher unabhängig von den Mahlzeiten nimmt, dass die einmal kombiniert werden und dann die fettlöslichen, die eher zur Mahlzeit eingenommen werden.
Ja, das leuchtet ein.
Oder eben ganz bekannt ist auch das Beispiel Eisen. Also Eisen versteht sich einfach sehr, sehr schlecht mit anderen Nährstoffen, außer mit dem Vitamin C oder noch dem Lactoferrin als Protein, was so bei der Aufnahme auch helfen kann. Aber alles andere macht einfach nicht Sinn, mit Eisen zu kombinieren. Deswegen würden wir Eisen auch nie in ein Kombipräparat einlegen.
Und wenn du Eisen jetzt nimmst, dann ist die Paprika dazu eine gute Idee, weil Vitamin C haltig, also da
genau,
könnte ich es gut zu nehmen.
Wenn es nur die Paprika ist, würde ich noch sagen, ist okay. Eine ganze Mahlzeit, wo dann ein bisschen Paprika drin ist, so in so einer Pfanne noch mit Reis und Gute drin oder so, ne, das wäre dann schon wieder zu viel, weil dann haben wir wieder die ganze Mahlzeit und dann geht das Eisen in dem Sinne da drin unter. Also es sollte schon möglichst unabhängig von allem anderen eigentlich dann, zumindest wenn man es eben so supplementiert, ne, natürlich haben wir ja auch so Eisen in unserer Ernährung, was wir zum Beispiel als Fleisch in einer Hauptmahlzeit essen. Das wird ja auch aufgenommen. Aber bei einer Supplementierung oder wenn wir die Nährstoffe so nehmen, ist es ja eine isolierte Gabe. Und da können wir ja einfach versuchen, wirklich das Optimum auch rauszuholen. Und dann ist es halt am besten, das wirklich getrennt von allem anderen einzunehmen.
Keine Störfaktoren.
Genau.
Und also es wird schon aufgenommen, weil ich auch manchmal von Kritikern höre, ja, eine Nahrungsergänzung, die ist ja überhaupt gar nicht irgendwie so in der Form, dass sie die Darmwand passiert, sondern das ist nur entweder teurer Kot oder teures Pipi sozusagen. Das ist aber nicht der Fall, oder?
Nee, also wenn man die, wie gesagt, so ein bisschen auf die Verbindung guckt und eine angemessene Dosierung, dann wird das schon aufgenommen, ja.
Ja. Andersrum gibt es ja auch die Gefahr der Überdosierung. Also wir haben gerade über den Mangel gesprochen. Eine Überdosierung ist aber auch möglich. Also
ja. Absolut. Also ja. die Dosis ist das Gift. Ne?
Ja.
Und das gilt auch bei gutem. Also auch bei Zucker gibt es eine Überdosierung. Also bei allem letztlich. Die Frage ist natürlich immer so, wie groß ist die Spanne bis dahin, wo es wirklich gefährlich wird? Also Bei vielen Nährstoffen produziert man tatsächlich erstmal teuren Urin, beispielsweise bei Vitamin C. Wenn man da jetzt zu viel einnimmt, wird man das in erster Linie erstmal wieder über den Urin ausscheiden. Aber natürlich sollte man sich dessen bewusst sein. Erstens möchte man ja auch nicht unnötig Geld ausgeben, aber vor allem sollte es natürlich auch um die Gesundheit ja gehen. Deswegen empfehlen wir grundsätzlich eben auch möglichst immer die Nährstoffeinnahme über eine Labordiagnostik eben zu begleiten den individuellen Bedarf zu ermitteln und auch erstmal zu gucken, habe ich überhaupt ein Defizit oder nicht? Und wie reagiere ich dann auch auf die Einnahme? Also wie stark steigt mein Spiegel dann an oder eben auch nicht? Brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr?
Wie häufig soll man denn solche Nachkontrollen machen? Also wenn man jetzt mal sagt, man nimmt Vitamin C ergänzend oder Vitamin D.
Ja, das ist ja genau. Vitamin C kann man tatsächlich nur sehr schwer messen, deswegen das ist nicht so das optimale Beispiel. Aber Vitamin D kann man natürlich super messen. Da würde ich tatsächlich also am besten eine initiale Messung empfehlen, um einfach zu wissen, wo starte ich überhaupt. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Ideal wäre es natürlich, man würde dann eine Dosierung festlegen, mit der man erstmal aufdosiert und etwa nach 3 Monaten würde man nochmal kontrollieren, ob man jetzt den gewünschten Bereich erreicht hat. Weil wenn man vorher ein Defizit hat, braucht man eventuell je nach Nährstoff initial vielleicht auch erstmal ein bisschen mehr, um natürlich erstmal das Defizit aufzufüllen. Und wenn ich das dann erreicht habe, dann reicht natürlich oft auch eine kleinere Menge, um den Status dann zu halten. In dem Sinne kann es natürlich schon Sinn machen, dann nochmal eine dritte Messung zu machen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was für Möglichkeiten man hat. Also zum Beispiel auch beim Vitamin D könnte man natürlich auch sagen, wenn man das jetzt möglichst schlank halten will und man nimmt noch kein Vitamin D ein, dann ist einfach in unserem Breitengrad davon auszugehen, dass man ein Defizit hat, dass man erstmal startet und nach 3 Monaten einfach guckt, habe ich jetzt einen guten Status erreicht und dann bleibe ich dabei. Unter der Annahme, dass ich vorher auch nichts genommen habe, also die Dosierung dann eben für mich passt, wenn ich den Zielbereich erreicht habe. Aber
Damit beantwortest du mir schon eine Frage, die ich nämlich auch hatte, denn ich habe unlängst mit einer Ärztin gesprochen, von der ich erfahren habe, dass Vitamin D in niedriger Dosis jetzt auch ohne vorherige Blutuntersuchung gegeben werden kann, also empfohlen werden kann von Ärztinnen, Ärzten, Therapeuten generell. Was hältst du davon?
Die Frage ist natürlich immer bei der niedrigen Dosierung. Klar ist das erstmal nicht gefährlich. Also von der DGE werden ja zum Beispiel auch die 1000 Einheiten als sehr sichere Menge empfohlen. Auch da ist halt wieder die Frage, was für ein Ergebnis erziele ich damit? Mhm. Kann ich damit eher wahrscheinlich gerade so dem Mangel mich entziehen, aber bin ich dann optimal versorgt, weil aus meiner Sicht, wenn ich mich schon damit befasse und eben was einnehme, dann möchte ich ja eigentlich auch optimal aufgestellt sein.
Ich vergleiche das gerne damit, wenn ich im Keller bin mit irgendwas, dann ist ja die Frage, möchte ich nach oben ans Tageslicht kommen oder möchte ich irgendwie auf halber Treppe hängen bleiben? Und das ist ja die Dosisfrage dann. Mhm. Ne? Und welche brauche ich eigentlich, um ins Erdgeschoss wenigstens zu kommen? Vielleicht sogar mit ein bisschen Puffer, dass man im ersten Stock ist, mit ein bisschen Ausblick. Ne? Aber das ist schon so, dass... Also wir werden das ja beobachten und Gott sei Dank ist es ja eine Ernährungswissenschaft. Wir kriegen immer neues Wissen, aber es ist schon, immer wieder, denke ich, eine Herausforderung, Menschen das Gefühl zu geben, mit einem Nahrungsergänzungsmittel kannst du auch einen Schaden anrichten, wenn es zu viel ist, genauso wie es ein zu wenig geben kann. Und das ist ja eigentlich die große Aufgabe, das immer wieder zu vermitteln, denn ich möchte da gleich nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Eure Produkte nämlich, das ist so offensichtlich, strahlen ja etwas total Neues, Frisches, Modernes. Vielleicht ist deine Kreativität doch gar nicht so schlecht, wenn du dahinter steckst, aber also strahlen was Neues, Frisches, Modernes aus, die man, ich finde, total gerne in der Küche oder auch im Bad stehen haben mag, je nachdem, wo man das stehen haben möchte. Sie sehen überhaupt nicht aus wie Medizin und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was steckt dahinter aus, also warum macht ihr die so, dass sie so schön wirken?
Das kreative Lob in dem Sinne geht nicht an mich, sondern an unsere Grafikerin, die das für uns entworfen hat. Aber wir haben von Anfang an gesagt, also Gesundheit, Ernährung, das soll irgendwie Spaß machen. Das soll was Positives sein im Idealfall. Darf einfach auch Freude machen und in dem Sinne schön aussehen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt alle Frauen sind und in dem Sinne da irgendwie auch so einen ästhetischen Anspruch haben, wobei auch schon Männer durchaus am Stand stehen geblieben sind, weil sie es einfach so schön fanden.
Ja.
Und natürlich kommt es vor allem auch auf die inneren Werte uns am Ende an. Aber wir wollten eben einfach, dass es ja, dass die Gesundheit positiv assoziiert ist oder auch Prävention, ne? Dass, ja.
Dass es Spaß bringen kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es kommt auf die inneren Werte an. Etwas, was ich ja auch gerne nutze, wenn wir die Bier einsetzen und dass wir nicht über das Gewicht nachdenken, sondern über die Körperzusammensetzung. Ihr denkt nicht über, es muss eine Kapsel sein, sondern was ist da drin? Worauf achtet ihr in der Produktion eurer Produkte? Denn ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich habe hier Magnesium von euch, ein Magnesiumpulver. Und dann steht da drauf, also Magnesium ist da, sind da 250 Milligramm pro Messlöffel drin. Dann ist dieses Magnesium aber nicht einfach nur Magnesium, sondern es ist Magnesium-Bisglycinat, es ist Magnesium-Citrat und es ist Magnesium-Taurat. Jetzt hat man jetzt schon rausgehört, dass das erste mir nicht so bekannt ist. Kann ich kaum aussprechen, aber ihr habt euch ja sicherlich was dabei gedacht, das so zusammenzusetzen. Was steckt dahinter?
Genau. Also das Wichtigste ist am Ende vor allem erstmal der Gesamtgehalt an Magnesium. Mhm. Aber es gibt eben verschiedene Verbindungen dieses Magnesium, die unterschiedlich gut einmal verträglich sind, die unterschiedlich gut resorbiert werden und die auch je nach Bindungspartner leicht unterschiedliche Eigenschaften einfach nochmal haben. Also das grundsätzlich haben wir erstmal ausschließlich organische Verbindungen in unseren Magnesiumpräparaten enthalten, weil die eben viel verträglicher sind vor allem. Die schlagen nicht auf die Verdauung und weil sie einfach auch gut resorbiert werden und dann im Darm in die Blut, also ins Blut aufgenommen werden und nicht so sehr in den Dickdarm gelangen, wo sie sonst schnell mal auch Durchfälle machen, nämlich in größerer Dosierung. Also durch das, den osmotischen Druck.
Das ist das, was man bei den Marathonläufen sieht, oder? Wenn ja, die nach einem guten Kilometer alle in den Büschen landen.
Das kann vielleicht auch die Aufregung sein, das weiß ich nicht. Aber genau, also wenn man, wenn generell, egal welche Magnesiumverbindung, wenn die nicht im Dünndarm aufgenommen wird und dann eben unverdaut oder unaufgenommen in den Dickdarm gelangen, dann ziehen die einfach Wasser und dadurch entstehen Durchfälle. Und das kann man in dem Sinne schon so ein bisschen vorbeugen, weil diese organischen Verbindungen eben sehr gut aufgenommen werden und dadurch gut verträglich sind. Und dann darüber hinaus ist jetzt zum Beispiel das Magnesiumcitrat eine Verbindung, die sehr schnell aufgenommen und dann auch im Körper zur Verfügung steht. Oder auch das Bisglycinat hat eher so eine leicht beruhigende Wirkung. Kann man also ganz gut zum Beispiel Richtung Abend einnehmen. Und einfach um verschiedene Eigenschaften dort uns zunutze zu machen, haben wir eben so eine kleine Kombination dort verwendet.
Aha, denn das ist ja das, was gerade auch so durch die sozialen Medien geht, dass man, also Magnesium, da werde ich im Moment sehr viel drauf angesprochen, eben auch zur Entspannung, ja, also gar keine Frage. Menschen sind sehr aufgeregt, sind sehr gestresst, haben Schlafdefizite, möglicherweise auch die, ja, die Schwierigkeit, abends überhaupt in die Entspannung zu kommen. Da könnte man dann mit dem Bisglycinat, fast auch richtig ausgesprochen, schon mehr helfen. Das sind die unterschiedlichen Voraussetzungen. Aha. Kann man zusammenfassen, Kathi, bei welchen Nahrungsergänzungsmitteln man immer eine Blutuntersuchung braucht oder und bei welchen nicht? Mhm. Oder würdest du sie pauschal einfach für alle immer als Voraussetzung ansehen?
Also es gibt manche, da macht es technologisch keinen Sinn, wie zum Beispiel Vitamin C, weil das einfach so, also das liegt einfach nicht so im Blut vor, dass man das sinnvoll messen kann. Da gibt es in dem Sinne nicht diesen Spiegel, den ich da erheben kann. Ne? Da muss man natürlich so ein bisschen schauen. Abgesehen davon wäre es bei den allermeisten Nährstoffen schon wünschenswert, aber es gibt definitiv ein paar, die, wo ich wirklich also das als Voraussetzung sehen würde. Zum Beispiel eben das Eisen, wo ganz, ganz viele Frauen insbesondere durchaus auch von einem Mangel betroffen sind. Da würde ich immer auf jeden Fall empfehlen, vorher das Ferritin zu messen. Das ist eben unser Eisenspeicher, weil wir vom Eisen relativ schnell auch wirklich zu viel haben können und dann eher in so einen oxidativen Stress geraten, der dann eben eher ja, schädlich ist, mhm, und den wir nicht erreichen wollen. Also da würde ich wirklich immer messen. Oder zum Beispiel auch bei den fettlöslichen Vitaminen, wie das Vitamin D, aber auch Vitamin A, E und K. Das sind einfach, dadurch, dass die fettlöslich sind und sich in unserem Fettgewebe in dem Sinne auch anlagern, ist die, man spricht so ein bisschen von der therapeutischen Breite, also der Bereich von der Menge, die wir im Körper haben, wo wir ein Optimum haben, der ist einfach relativ klein und dadurch kann ich mich ja tendenziell schneller überdosieren. Das heißt, da würde ich einfach auch, wenn ich das einnehme, wirklich mal zumindest nach einer Weile, wenn ich gestartet habe, irgendwann mal einmal messen und mal gucken, dass ich nicht da völlig drüber schieße. Und auch noch ein Nährstoff, wo ich die Labormessung schon auch als wichtig ansehe, ist das Selen. Auch da muss man jetzt nicht unbedingt eine initiale Messung machen, aber auch da würde ich nach einer Weile zumindest, wenn ich höhere Mengen einnehme, so im Bereich 200 Mikrogramm, würde ich schon eben auch irgendwann mal prüfen. Wobei man auch da kommen wir ein bisschen zurück auf diese Verbindungen, auch ein bisschen schauen kann, was für ein Präparat nehme ich ein. Das hatte ich erklärt beim Magnesium, da sind es eher die organischen Verbindungen, die wir bevorzugen. Beim Selen ist es umgekehrt, mhm, da würde man eher eine anorganische Form wählen, weil die organischen Formen, die auch als Selenhefen bezeichnet werden, wie zum Beispiel Selenmethionin, diese Formen lagern sich wieder eher im Gewebe ab und dadurch kann da der Spiegel, wenn ich das kontinuierlich einnehme, wird der immer weiter im Grunde genommen hochgehen. Wenn ich jedoch anorganische Formen habe, wie zum Beispiel Natriumselenit, was wir verwenden, das ist wasserlöslich und da hat der Körper besser die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt ja eigentlich schon genug, dann kann ich das über den Urin eben wieder besser ausscheiden und kann selber besser regulieren. Also da steckt der Teufel halt schon im Detail und da sehen wir als Hersteller, da ist auch gefragt, worauf achten wir, sehen wir schon auch unsere Aufgabe, dem Verbraucher das auch ein Stück weit abzunehmen und eben auch Verbindungen anzubieten, die in dieser Hinsicht eben auch Sinn machen und ihn auch ein Stück weit davor schützen, dass so eine Überdosierung eben auch entsteht.
Und deswegen sind wahrscheinlich auch immer so Dosierungsanleitungen mit dabei, oder?
Ja, Dosierungsanleitungen und natürlich auch Einnahmeempfehlungen. Also das Selen beispielsweise wieder sollte eher nüchtern eingenommen werden. Also die bestmögliche Kombination, dass wir eine Wirkung haben und einen guten Spiegel erreichen, aber eben auch nicht zu viel am Ende haben. So. Aber genau, das alles bezieht sich natürlich vor allem auf Einnahmen, die längerfristig stattfinden. Also du hattest vorhin mal das Beispiel Zink und Vitamin C, sind ja immer noch hier in der Grippephase und Saison. Wenn ich jetzt mal das Gefühl habe, ich fühle mich so ein bisschen schlapp und der Hals kratzt und jetzt will ich mal irgendwie für eine Woche oder zwei mich ein bisschen unterstützen und nehme eben da Vitamin C und Zink ein, da muss ich jetzt nicht direkt unbedingt messen. Das kann so über einen kurzfristigen Zeitraum kann man eigentlich alle Nährstoffe auch mal so einnehmen. So schnell kann man sich da jetzt nicht überdosieren.
Ja,
es dauert schon Wochen, eher bis Monate, in denen man etwas einnehmen muss, um wirklich da eine Überdosierung zu kommen.
Und erfahrungsgemäß, so habe ich es zumindest gelernt, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ist es ja auch so, dass wenn man, je einseitiger man sich ernährt und das über einen langen Zeitraum, also wenn man mal, ich sage jetzt mal, eine Diät macht, wo keine Milchprodukte drin sind, dann ist nicht sofort der Kalziummangel da.
Ja.
Wenn man aber eine Ernährungsweise hat, wo kalziumreiche Lebensmittel wirklich per se gar kaum vorkommen, also Milchprodukte sehr stark ausgelassen werden, man bei den pflanzlichen Alternativen sich nicht so gut auskennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass ich früher oder später eben einen Mangel habe. Und Kalzium ist ja auch so ein kleiner Belzebub, den wir da haben, weil der ja auch nicht gut gemessen werden kann. Da holt der Körper das ja immer aus dem Knochen raus. Ja? Der Kalziumgehalt im Blut ist eigentlich immer gut. Ja? Das ist die Frage, woher es kommt. Also,
ja, die Labordiagnostik ist auch nicht immer trivial.
Genau.
Und man muss schon wissen, auch ob man, misst man im Serum, misst man im Vollblut, ist der Wert überhaupt aussagekräftig oder tut der Körper sowieso alles, um den an der Stelle optimal zu halten, aber es fehlt dann woanders.
Ja, das ist ganz interessant. Ja. Frauen gut ausgebildet, sportlich, Nichtraucherinnen rund um die 50 sind eine große, vielleicht sogar die größte Gruppe der Nahrungsergänzungsmittelkonsumentinnen. Ich gehöre ja genau in diese Gruppe, deswegen muss ich schon schmunzeln. Stimmt das? Also ist das auch bei euch die größte Gruppe der Kundinnen? Oder
fangen wir erstmal generell an? Ich weiß gar nicht, da bist du eventuell besser informiert als ich. Also ich hätte jetzt nicht gewusst in dem Sinne, wer wirklich auf den gesamten Markt betrachtet die größte Gruppe ist, aber es erscheint durchaus nachvollziehbar. Ich würde in jedem Fall zustimmen, dass Frauen mehr offen für diese Themen sind und sie dementsprechend auch mehr konsumieren oder zumindest einkaufen. Wer es dann zu Hause nimmt, können wir ja nicht beurteilen.
Und wem es beigemischt wird.
Genau. aber ehrlich gesagt, so genau erheben wir das jetzt zumindest bisher bei Nadara nicht. Wir fragen jetzt auch nicht das Geburtsdatum ab oder so. Aber so vom Gefühl her, wie gesagt, den Frauen würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ja, von der Gruppe her, viele Frauen, die so in diese Altersrichtung gehen, haben ja mit dem Thema Menopause auch zu tun. Es ist im Moment sehr viel oder kommt immer mehr auch ins Bewusstsein gesellschaftlich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, wo viele eben nicht mehr so gut schlafen können, mit Energiemangel zu tun haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch das so ein Lebensabschnitt ist, wo Frauen, die Kinder bekommen haben, dann wieder mehr Zeit für sich auch haben, weil die Kinder mittlerweile eigenständiger sind, vielleicht auch schon aus dem Haus. Das heißt, man hat einfach auch wieder mehr Zeit, um sich selbst sich zu kümmern und sich dann auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Vielleicht Kinder sind auch generell immer mal ein paar mehr Zipperlein, wo man denkt, oh,
da muss es doch was gehen.
Das musst du jetzt. Ja.
Das stimmt. Also ja, das Leben ändert sich tatsächlich. Ich bin ja aber ein großer Fan vom Älterwerden, deswegen ich genieße das sehr, dass sich das eben ändert. Ich habe die Dinge, die sich ändern, also sagst du genau richtig, ne? Man braucht mehr Erholung, man ist auch mal müde und ich glaube, die große Kunst ist eigentlich, sich das einzugestehen, dass der Körper einfach mehr Pause braucht als noch mit 40 oder mit 30. Und wenn ich mich damit immer vergleichen würde, ja, dann läuft es nicht so gut. Wenn ich aber sage, wie gut mein Leben ist, dann läuft es einfach super. Ja. Und die Frage ist ja immer, womit möchte ich es vergleichen? Ja? Mhm. Und wenn man manchmal durch Geschäfte geht und dann die Straße der ewigen Jugend hat, wo man eine Empfehlung nach der nächsten, da schläfst du gut mit, da halten die Muskeln, da ist das Bindegewebe stark, da sind die Haare stark, dann glänzen sie für immer, die Augen sind offen, du bist immer freundlich ausgeglichen und so weiter. Also das sind ja wahnsinnige Emotionen, womit gespielt wird. Und deswegen kann ich mir das so vorstellen, dass es dass meine Altersgenossinnen tatsächlich eine große Zielgruppe sind, weil das sind ja auch die Gespräche darüber. Ja, und ich glaube, manchmal, man darf sich einfach mal eingestehen, dass man das ein oder andere hat. Aber natürlich, sagst du auch, Menopause, wir verändern uns, auch hormonell natürlich so sehr, Männer übrigens ja auch. Unsere Schutzfaktoren werden abgebaut. Ja, und dann darf das Essen sehr in den Vordergrund geraten und muss in den Vordergrund kommen. Team Lebensmittel. Aber ich bin da ganz bei dir, wenn man einen echten Mangel hat, wodurch auch immer, weil echte Erkrankungen dahinter stecken oder Veränderungen, dafür sind ja Nahrungsergänzungsmittel auch gemacht. Ja, also das ist ja nicht ein Spaß. Denn Nahrungsmittel, ich habe das mal so durch den Kopf mir gehen lassen, als ich eben mal mit offenen Augen durch die Läden gegangen sind. Nahrungsergänzungsmittel fürs Hirn, fürs Immunsystem, für die Augen, für die Haut, für den Darm. In der Schwangerschaft, für Kinder, für das Lernen und das Gedächtnis, zum Entspannen, zum Einschlafen. Was ist deine Ansicht, wie man mit all diesen Informationen umgehen soll, kann? Wie bleibt man da irgendwie vernünftig? Ja, vielleicht ist vernünftig statt emotional. Vielleicht, wie bleibt man vernünftig bei all dem?
Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Also so wie du es machst, natürlich irgendwie möglichst einfach in sich reinhören, überlegen, was kann ich vielleicht auch erstmal so umsetzen, weil wieder ist die Basis erstmal, was esse ich überhaupt, was habe ich auf meinem Teller, schlafe ich ausreichend, bewege ich mich. Also das ist so langweilig.
Das ja, das ist so langweilig ist, und zugleich.
Das ist ja halt einfach die Basis. Und ja, andererseits natürlich schon, wenn ich wirklich da für mich sage, ich setze das um, was ich kann. Das ist ja auch nie, hat nie einen perfektionistischen Anspruch. Aber wenn ich so das Gefühl habe, da habe ich eigentlich das getan, was ich so in meiner Macht habe, dann schon natürlich zu gucken, was sind wirklich die Probleme, aber dann natürlich idealerweise nicht einfach irgendwas zu kaufen, sondern sich da vielleicht auch Hilfe zu holen. Leider gibt es aus meiner Sicht noch nicht genug gut ausgebildete Therapeuten, seien es Ernährungsberater, Ärzte, Heilpraktiker und so weiter, als dass jedem wirklich eine gute Beratung zur Verfügung stehen würde. Aber es gibt durchaus einige unausreichende, und sich da einfach auch Hilfe zu holen, weil, wie wir es eben auch für uns definiert haben, Gesundheit ist individuell. Und wieder geht es darum, wirklich zu schauen, was brauche ich jetzt wirklich? Weil es ist auch einfach teilweise natürlich komplex. Nährstoffe interagieren miteinander und es reicht dann auch nicht unbedingt, vielleicht den einen zu nehmen, sondern man bräuchte idealerweise noch zwei dazu, damit die wieder optimal in Synergie auch wirken können. Also ja, das wäre natürlich idealerweise so der Weg. Andererseits wissen wir auch, dass natürlich solche Produkte für viele so ein Einstieg zum Thema Nährstoffe sind, weil sie einen bestimmten Bedarf haben. Und du hattest auch die Schwangerschaft erwähnt, da macht das aus meiner Sicht auch total Sinn, so eine einfache und möglichst optimale Lösung den Frauen auch anzubieten. Also die sind ja nicht alle sinnbefreit, aber diese Kombination, aber natürlich sollten die Hersteller schon auch eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen, wie sie die vermarkten und wie sie damit den Emotionen der Verbraucher natürlich auch spielen, um das mal so auszudrücken. Ja, also die Basis muss immer stimmen und dann muss man eben schauen, was man noch individuell dazu braucht.
Ganz interessant ist doch, ich weiß nicht, kennst du das Geschäft auch, gar nicht so, so weit entfernt von dir hier, in einem Stadtteil, wo man so reingehen kann und sich einfach mal intravenös oder in Kapselform und Shakeform das gute Gefühl boosten kann.
Ja. Ich weiß jetzt nicht konkret, welches du meinst, aber so die Beschreibung an sich.
Ist ja auch, also das ist ja, in der Hauptstadt sieht man das noch viel mehr. Ich habe jetzt hier in Hamburg erst eins gesehen, in unmittelbarer Nähe.
Ja, also Drip Bar oder wie auch immer das genannt wird. Ja, schwierig.
Ja, also ist ja eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was ihr vermitteln möchtet. Ja. Ne? Also therapeutisch, hochwertig. Also wirklich an der Gesundheit orientiert und nicht am Lifestyle. Das ist ja. Ich glaube, das wird in diesem Bereich so leicht vermischt. Also Lifestyle und ne, forever young und nie müde. Und auf der anderen Seite die, die tatsächlich einen Bedarf und Mangel haben. Ja,
ja, es geht wieder auch so ein bisschen in diese Richtung von diesem All-in-One. Also es wird so vermittelt, hier ist alles drin, du brauchst dich dann nicht mehr kümmern, ne? Du kriegst hier so das, was du brauchst. Das kann aber ja immer nur eine Standardlösung sein, aber wir sind ja nicht Standard, also wir sind ja nicht ein Ei, das gleiche wie das nächste. Und ich denke schon, also sonst würde es auch sicher nicht halten, dass viele auch schon durchaus einen Effekt dadurch haben. Aber auch da wieder möchte ich einen Effekt haben oder möchte ich eben optimal versorgt sein. Da ist eben oft vieles drin, was ich im Zweifel gar nicht brauche. Und gleichzeitig das, wovon ich vielleicht tatsächlich was brauche, wahrscheinlich dann nicht genug, weil ich nehme davon ja auch nicht so und so viele Kapseln oder Löffel ein, sondern irgendwie nur eine gewisse Menge am Tag.
Ja. Spannend, äußerst spannend, weil es so kontrovers ist und gleichzeitig total viel Sinn ergibt, wenn man damit vernünftig umgeht. Was ist denn dein Lieblingsprodukt von all den tollen Produkten?
Tatsächlich das Magnesiumpulver,
über das wir deswegen
gesprochen haben. Das ist jetzt ein bisschen Zufall, aber ja,
demnächst. Warum? Warum magst du das so gerne?
Vielleicht auch einfach, weil wir uns sehr lange damit beschäftigt haben, aber also wir haben halt generell für uns gesagt, wir möchten versuchen, möglichst viele Produkte auch in Tropfenform oder in Pulverform anzubieten.
einfach statt Kapsel?
Statt Kapsel als Alternative, einfach weil ich von Therapeuten oft eben auch die Rückmeldung bekommen habe in meiner Tätigkeit, dass, ja, dass die Patienten einfach nicht x Kapseln am Tag nehmen möchten und dass denen das zu viel ist. Es hat ja auch schon, die Kapsel hat ja einfach per se einen Medikamentencharakter. Und also gerade auch von älteren Personen wird es oft dann gar nicht unterschieden, dass es jetzt, sondern wird dann als weiteres Medikament nochmal wahrgenommen. Und deswegen genau, haben wir uns eben da überlegt, wir wollen möglichst auch Tropfen und Pulver anbieten, wo es möglich ist, weil es geht nicht für alle Rohstoffe. Manche schmecken nicht oder sie werden einfach nicht flüssig angeboten oder sind nicht löslich oder so. Und beim Magnesium hatten wir uns das speziell vorgenommen, weil das eigentlich idealerweise so über den Tag verteilt eingenommen wird. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich also zu viel nehme und das dann nicht resorbiert wird, dann macht es schnell mal einen Durchfall. Also es wird eben nur so nach und nach auch resorbiert. Und da hatten wir deswegen diese Idee mit dem Pulver, sodass man das zum Beispiel einfach morgens in die Flasche gibt und dann so über den Tag verteilt einfach trinkt, ne? Wie auch sonst ein magnesiumreiches Wasser oder so. Und gleichzeitig hatten wir uns von vornherein gesagt, wir wollen also auf Süßstoffe verzichten, auch Süßungsmittel, soweit es geht, vermeiden, künstliche Aromen oder so haben in unseren Produkten nichts zu suchen. Mussten dann aber feststellen, dass das mit unserem Wunsch, ein organisches Magnesium anzubieten, ja, ein bisschen konträr läuft, weil diese organischen Verbindungen nicht unbedingt angenehm schmecken. Ja. Und da haben wir dann relativ lange mit unserem Hersteller eben auch rumgetüftelt und irgendwann haben sie uns eben gesagt, wir haben immer gesagt, nein, 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 weil da war dann immer irgendwie Süßstoff, Aroma, was weiß ich drin. Und irgendwann haben sie gesagt, wir schicken euch jetzt mal was, probiert mal und dann sagen wir euch, was drin ist. Und dann kam das und ich habe es aufgemacht und probiert und fand es irgendwie direkt angenehm, weil es in meiner Wahrnehmung, weil auch das ist individuell, jeder schmeckt unterschiedlich, aber in meiner Wahrnehmung ganz leicht, aber so angenehm fruchtig schmeckt, aber nicht so eine Süßbombe, irgendwie ist die so alles überlagert. Naja, und letztlich ist jetzt ein bisschen Honigpulver geworden und ein natürlicher Pfirsichgeschmack, wo wir gesagt haben, es entspricht nicht so 100% dem, was wir ursprünglich gedacht hatten, aber wir wollten halt so gerne dieses Pulver. Und deswegen haben wir da dann zum Beispiel auch gesagt, okay, dann machen wir parallel dazu einfach noch eine Kapsel für die, die eben sagen, ich möchte es komplett vegan oder ich möchte wirklich gar nichts anderes drin haben, sodass man da die Wahl hat als Verbraucher.
Ja, wo der Honig schon störend ist.
Genau.
Ihr habt gerade euren ersten Geburtstag gefeiert. Und euer Sortiment wächst ja stetig. Jetzt mal aus dem Nähkästchen geplauscht. Was steht denn als nächstes auf der Liste von euren Artikeln?
Einiges auf jeden Fall. Tatsächlich ein Calcium als Pulver.
Ah, ja.
Das kommt auch ohne alles aus.
Ja.
Also schmeckt noch fast nichts so. Kann man wunderbar ins Wasser geben dann oder ein anderes Getränk. Dann tatsächlich eine Kombination.
Auch in die ganze Milchalternativen, ne? Die auf Biobasis sind, die kein Calcium beisetzen dürfen.
Da könnte man das einbringen, genau. Ich glaube, teilweise enthalten die auch Calcium, allerdings dann leider eben oft in einer Form, die nicht gut resorbiert wird.
Genau. Ja.
Was natürlich auch total schade, um es mal so auszudrücken, ist, weil der Verbraucher denkt ja, oh, da ist Calcium drin, ich brauche mir da keine Gedanken machen, aber es ist dann eben eine Form, die nicht gut aufgenommen wird und dann kommt es eben nicht im Körper an. Genau, dann haben wir auch noch weitere Kombinationen geplant, zum Beispiel tatsächlich, um abends diese Ruhe und den Schlaf so ein bisschen einzuläuten, also mit unter anderem Pflanzenextrakten, aber auch Magnesium und weiteren Inhaltsstoffen, was so die ja, die Erholung und die Ruhe am Abend und den guten Schlaf etwas fördern kann. Und ein Highlight, was vielleicht dann mein neues Lieblingsprodukt wird, ist ein pflanzliches Proteinpulver, was wir tatsächlich auch in der Pipeline haben. Auch da, also ohne Geschmacks- und Süßstoffe, aber sehr lecker und cremig tatsächlich. Also
spannend.
Ja, wenn man da ein bisschen unterstützend ergänzen will, dann freue ich mich da schon drauf.
Da wiederum sehen wir in unserer Beratungspraxis auf jeden Fall viele. Das ist schon ein großes Thema. Also so oder so, wir bleiben in Kontakt. Kathi, also wenn ich mal zusammenfassen kann, ne, dann ist das eigentlich das, was ich eben schon einmal andeutete, ein Riesendisput zwischen, ist das jetzt Lifestyle oder ist das Medizin? Und ich glaube, das ist die Seriosität, die man dem Ganzen beimischen muss, weil die Stoffe wirken. Und wenn man das überdosiert, ist genauso viel verloren, wie als wenn man einen Mangel hat. Das heißt, es ist eigentlich immer das, woran du so appellierst, ja, die Qualität auch in der Betreuung der Patientinnen oder Patienten oder auch Klientinnen, wenn noch nichts, also wenn man es präventiv machen möchte, dass man sagt, ihr seid sozusagen die Lieferanten für die Therapeuten und die können es gut einsetzen, da, wenn der ein oder der andere Mangel festgestellt ist. Ist das so in deinem Sinne, wenn man so ein Fazit ziehen würde?
Ja, absolut. Also wir haben unsere Produkte ja auch eher so designt, dass sie tatsächlich eher für den präventiven Bereich dosiert sind, also sinnvoll dosiert, aber eben jetzt nicht extrem hoch, weil es gibt ja schon auch eine therapeutische Anwendung von Nährstoffen, die aber dann wirklich in Therapeutenhand gehört, nennt sich automolekulare Therapie. Da kann man unsere Produkte trotzdem auch verwenden, da muss man aber eben höher dosieren teilweise. Mhm. Und ja, das wäre tatsächlich die Wunschvorstellung, dass mehr Leute eben die Möglichkeit haben, sich da eben auch in Betreuung zu begeben, um das einmal für sich auch so ein bisschen aufzuarbeiten, das Thema zu verstehen und dann selber wieder weiterzugehen. Mhm.
Gibt es noch weitere Wünsche, die du für die Zukunft hättest, wenn du einer Fee begegnen würdest, die jetzt rund um die Nahrungsergänzungsmittel dir drei Wünsche frei geben würde?
Ja, also tatsächlich das eben, dass mehr, noch mehr, es gibt schon einige sehr, sehr gute Therapeuten, aber dass noch mehr gut ausgebildete Therapeuten und Therapeutinnen da sind. Das können Ernährungsberaterinnen sein, Ärzte, Heilpraktiker, auch angrenzende Gruppen, Physiotherapeuten, Osteopathen. Klar hat jeder immer seinen Kernbereich, aber irgendwo, dass noch ein besseres Verständnis insgesamt dafür da ist und manche da einfach tiefer einsteigen und das dann auch anbieten können. Damit einhergehend, dass auch mehr Labordiagnostik von den Kassen übernommen werden kann. Mhm. Ich glaube, man kann das auch nicht immer nur den Kassen vorwerfen, weil die da auch sehr enge Richtlinien und Vorgaben haben, in denen sie sowas überhaupt ermöglichen können. Aber ja, dass da einfach mehr Prävention auf diesem Wege auch möglich ist, dass eben das auch übernommen wird. Und ja, dass wir einfach mit der Aufklärung, die wir ja versuchen voranzutreiben, das einfach auch mit der Zeit schaffen, wirklich nicht so sinnvolle Produkte und Angebote einfach auch ein Stück weit vom Markt zu verdrängen, einfach um dem Thema auch mehr Vertrauen mit der Zeit eben auch zu ermöglichen, dass es eben, wenn es richtig angewendet wird, ein großes Potenzial auch für Gesundheit darstellen kann. Mhm. Ja.
Und die letzte Fake News, gibt es eine, die du wirklich gerne aus der Welt schaffen würdest?
Vielleicht einfach so dieses, ja, das ist Geldmacherei. Mhm. Also
ja,
das wird es ein paar schwarze Schafe geben, keine Frage. Aber die Nährstoffe sind schon ein enormes Potenzial für unsere Gesundheit.
Ein schöner finaler Satz. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch heute, Kathi. Das ist also richtig, richtig gut und ein tiefer Einblick in, wie Nadara das macht, auf was sie eigentlich Wert legt und dass es nicht nur irgendwie Geldmacherei ist, wie du es gerade sagtest, sondern tatsächlich weißt du auch, dass ihr Therapeuten sehr helft in der Unterstützung. Und irgendjemand muss es herstellen, was die Menschen brauchen. Und warum nicht ihr? Also, genau. Von daher herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, lieber Herr.